Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila Band 4, 16. Kapitel: Die Spiele des Herrn in seiner Kindheit und Jugend. Dieses Kapitel beschreibt ausführlich Sri Chaitanyas Kashora Lila oder seine Spiele kurz bevor er in das Jugendalter kam. Während dieser Zeit betrieb er gründliche Studien und schlug sehr große Gelehrte im Wortkampf. Während seines Kashora Lila führte der Herr auch Wasserspiele durch. Er begab sich nach Ostbengalen, um finanzielle Unterstützung sicherzustellen, Wissen zu kultivieren und die Sankirtan-Bewegung einzuführen, und dort begegnete er Tapana Mishra, den er über spirituellen Fortschritt belehrte und anwies, nach Varanasi zu gehen. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu Ostbengalen bereiste, wurde seine Frau Lakshmi Devi von einer Schlange, nämlich der Schlange der Trennung, gebissen und verließ daher diese Welt. Als der Herr heimkehrte, sah er, dass seine Mutter über den Tod Lakshmi Devis sehr bestürzt war. Deshalb heiratete er auf ihre Bitte hin später seine zweite Frau, Vishnupriya Devi. Dieses Kapitel beschreibt auch, wie sich der Herr mit Keshava Kashmiri, einem gefeierten Gelehrten, in einem Streitgespräch auseinandersetzte und dessen Gebet zur Ehre der Mutter Ganga kritisch untersuchte. In diesem Gebet entdeckte der Herr 5 literarische Ausschmückungen und 5 literarische Fehler und brachte damit dem Pandit eine Niederlage bei. Später wandte sich Kashmiri Pandit, der im ganzen Land für seine Siege bekannt war, an die Göttin der Gelehrsamkeit und suchte auf ihre Anweisung hin am Morgen des nächsten Tages Sri Chaitanya Mahaprabhu auf und ergab sich ihm. Vers 1. Ich verehre Sri Chaitanya Mahaprabhu, dessen nektargleiche Barmherzigkeit wie ein großer Fluss strömt und das ganze Universum überflutet. So wie ein Fluss talwärts strömt, so neigt sich Sri Chaitanya besonders zu den Gefallenen hinab. Erläuterung: Narottam Das Thakur sang Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More. Er betet um Sri Chaitanyas Barmherzigkeit, weil dieser die Gnadeninkarnation ist, die besonders deshalb erschien, um die gefallenen Seelen zu sich zu rufen. Je gefallener man ist, einen umso größeren Anspruch hat man auf die Gunst Sri Chaitanya Mahaprabhus. Man muss nur sehr aufrichtig und ernsthaft sein. Selbst wenn jemand durch alle schlechten Eigenschaften des Kali-Yuga verunreinigt ist, wird der Herr ihn mit Gewissheit befreien, wenn er sich den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus hingibt. Das beste Beispiel ist Jagai und Madai. Im Zeitalter des Kali ist praktisch jeder wie Jagai und Madai. Doch die Sankirtan-Bewegung, die Sri Chaitanya Mahaprabhu einführte, strömt immer noch wie ein großer Fluss und überschwemmt die ganze Welt. Und somit ruft die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein alle gefallenen Seelen erfolgreich auf, um sie von der Verunreinigung zu befreien. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, alle Ehre sei Sri Nityananda, alle Ehre sei Advaita Chandra und alle Ehre sei allen Geweihten des Herrn. Vers 3. Lang lebe Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Kashora-Alter. Sowohl die Glücksgöttin als auch die Göttin der Gelehrsamkeit verehren ihn. Die Göttin der Gelehrsamkeit Saraswati verehrte ihn in seinem Sieg über den Gelehrten, der die ganze Welt bezwungen hatte, und die Glücksgöttin Lakshmi Devi verehrte ihn zu Hause. Da er deshalb der Gemahl oder Herr beider Göttinnen ist, erweise ich ihm meine Ehrbietungen. Vers 4. Mit 11 Jahren begann Sri Chaitanya Mahaprabhu Schüler zu lehren. Dies kennzeichnet den Beginn seines Kashora-Alters. Vers 5. Sobald der Herr Lehrer wurde, kamen viele Schüler zu ihm, und jeder war erstaunt, seine Art der Erklärung zu hören. Vers 6. Der Herr schlug alle Arten von Gelehrten in Gesprächen über alle Schriften, und doch war durch sein freundliches Betragen keiner von ihnen unglücklich. Vers 7. Als Lehrer vollführte der Herr alle möglichen Streiche in seinen ausgelassenen Spielen im Wasser der Ganga. Vers 8. Nach einigen Tagen begab sich der Herr nach Ostbengalen, und wo immer er hinkam, führte er die Sankirtan-Bewegung ein. Erläuterung: Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten in der Schülernachfolge alle Arten von großen Gelehrten Wissenschaftlern und Philosophen in Streitgesprächen schlagen und so die Oberhoheit der höchsten Persönlichkeit Gottes behaupten können, ist es ihre Hauptaufgabe als Prediger überall Sanketan einzuführen. Nur Gelehrte und Philosophen zu schlagen, ist nicht die Aufgabe eines Predigers. Prediger müssen gleichzeitig die Sanketan-Bewegung einführen, denn das ist die Mission des Chaitanya-Kultes. Vers 9. Von Verwunderung ergriffen durch den Einfluss der intellektuellen Stärke Sri Chaitanya Mahaprabhus, kamen viele hunderte von Schülern zu ihm und begannen unter seiner Leitung zu studieren. Vers 10. In Ostbengalen lebte ein Brahmana namens Tapana Mishra, der nicht erkennen konnte, was das Ziel des Lebens ist, noch wie man es erreicht. Erläuterung: Zunächst muss man das Ziel des Lebens herausfinden und dann verstehen, wie man es erreicht. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein macht jedem klar, dass es das Ziel des Lebens ist, Krishna zu verstehen. Und um dieses Lebensziel zu erreichen, muss man Krishna-Bewusstsein praktizieren, indem man den von den Goswamis mit Bezug auf die autoritativen Shastras und Veden vorgeschriebenen Methoden befolgt. Vers 11. Wenn man ein Bücherwurm wird, viele Bücher und Schriften liest und die Kommentare und Unterweisungen vieler Menschen hört, wird dies Zweifel im Herzen hervorrufen. Auf diese Weise kann man das wirkliche Ziel des Lebens nicht herausfinden. Erläuterung: Im Srimad Bhagavatam in Klammer 7.13.8 heißt es: Grantan navyam payaset bahun navyakyam upyun nichitra. Man soll nicht viele Bücher lesen, noch soll man versuchen, aus den Vorträgen von Büchern einen Beruf zu machen, besonders wenn man ein Gottgeweihter ist. Man muss den Ehrgeiz aufgeben, ein großer Gelehrter zu werden und auf diese Weise zu weltlichen Ansehen und Geldmittel zu kommen. Wenn man seine Aufmerksamkeit auf das Studium vieler Bücher lenkt, kann man seinen Geist nicht im hingebungsvollen Dienst festlegen, noch kann man so viele Schriften verstehen, denn sie sind alle voll tiefgründiger Aussagen und Bedeutungen. In diesem Zusammenhang vertritt Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur die Ansicht, dass diejenigen, die sich zu sehr dem Studium vieler Art von Schriften hingezogen fühlen, welche sich mit unterschiedlichen Thematiken befassen, vor allem fruchtbringenden Tätigkeiten und philosophischer Spekulation, aufgrund ihrer aufgeteilten Aufmerksamkeit keinen unverfälschten, hingebungsvollen Dienst verrichten können. Der Mensch neigt im Allgemeinen zu fruchtbringenden Tätigkeiten, religiösen rituellen Zeremonien und philosophischer Spekulation. Ein Lebewesen, das auf diese Weise seit unverdenklicher Zeit verwirrt ist, kann das wahre Ziel des Lebens nicht verstehen, und so sind alle seine Tätigkeiten im Leben vergeudet. Unschuldige Menschen, die in dieser Weise fehlgeleitet sind, haben keinen Zugang zu unverfälschter Krishna-Bhakti, zum hingebungsvollen Dienst des Herrn. Tapana Mishra ist das lebenslebendige Beispiel für einen solchen Menschen. Er war ein großer Gelehrter, aber er konnte nicht herausfinden, was das Ziel des Lebens ist. Deshalb bekam er die Gelegenheit, Sri Chaitanya Mahaprabhu zuzuhören, als dieser Sanatanan Goswami unterwies. Tapana Mishra Unterweisung durch Sri Chaitanya Mahaprabhu ist besonders für diejenigen bedeutsam, die ziellos umherwandern, Bücher sammeln, jedoch keines von ihnen lesen und so in Bezug auf das Ziel des Lebens verwirrt werden. Vers 12. Dem so verwirrten Tapana Mishra erschien in einem Traum ein Brahmana, der ihn anwies, Nimai Pandit in Klammer Chaitanya Mahaprabhu aufzusuchen. Vers 13. Weil er der Herr in Klammer Ishvara ist, sagte der Brahmana zu ihm: Kann er dir zweifellos die richtige Unterweisung erteilen? Vers 14. Nachdem er den Traum gesehen hatte, begab sich Tapana Mishra unter den Schutz der Lotusfüße Sri Chaitanyas und er beschrieb dem Herrn alle Einzelheiten des Traumes. Vers 15. Da der Herr zufrieden war, belehrte er ihn über das Ziel des Lebens und den Vorgang, es zu erreichen. Er belehrte ihn, dass das Grundprinzip des Erfolges darin besteht, den heiligen Namen des Herrn, in Klammer den Hare Krishna Mahamantra, zu chanten. Erläuterung: Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gründet sich auf diese Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus, dass man den Hare Krishna Mahamantra regelmäßig und nach den vorgeschriebenen Prinzipien chanten muss. Wir bitten unsere westlichen Schüler nur, täglich mindestens 16 Runden zu chanten. Doch manchmal stellen wir fest, dass sie nicht einmal diese 16 Runden chanten. Stattdessen kommen sie mit allen möglichen Büchern über trockene Philosophie und einer Verehrungsmethode, die ihre Aufmerksamkeit in so vieler Weise ablenkt. Sri Chaitanya Mahaprabhus Kult fußt auf dem Chanten des Hare Krishna Mahamantra. Sri Chaitanya riet Tapana Mishra als erstens seinen Geist auf dieses Chanten zu richten. Wir, die Mitglieder der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, müssen dieser Weisung Sri Chaitanya Mahaprabhus streng folgen. Vers 16. Tapana Mishras Wunsch war es, mit dem Herrn in Navadvip zu leben. Doch der Herr bat ihn, nach Varanasi, in Klammer Benares, zu gehen. Vers 17. Der Herr versicherte Tapana Mishra, dass sie sich in Varanasi wiedersehen würden. Als er diese Anweisung erhielt, begab sich Tapana Mishra dorthin. Vers 18. Ich kann die unbegreiflichen Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus nicht verstehen, denn obwohl Tapana Mishra den Wunsch hatte, mit ihm in Navadvip zu leben, sandte der Herr ihn nach Varanasi. Erläuterung. Als Tapana Mishra Chaitanya Mahaprabhu begegnete, lebte Sri Chaitanya im Haushälterleben, und es gab keinen Hinweis darauf, dass er in der Zukunft in den Sannyas-Stand eintreten würde. Doch indem er Tapana Mishra bat, sich nach Varanasi zu begeben, deutete er an, dass er in der Zukunft Sannyas annehmen werde und dass sich durch seine Belehrung Sanatan Goswami Tapana Mishra die Gelegenheit bieten werde, das Ziel des Lebens und den wahren Vorgang, es zu erreichen, kennenzulernen. Vers 19. So segnete Sri Chaitanya Mahaprabhu die Menschen von Bengalen mit dem größten Nutzen, indem er sie in den Harinam oder das Chanten des Hare Krishna Mahamantra einweihte und zu großen Gelehrten ausbildete. Erläuterung. Den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgend, verbreitet die Bewegung für Krishna-Bewusstsein den Hare Krishna Mahamantra und bringt Menschen auf der ganzen Welt zum Chanten. Wir geben den Menschen einen ungeheuren Schatz an transzendentaler Literatur, die in alle wichtigen Sprachen der Welt übersetzt ist. Und durch die Gnade Sri Chaitanya Mahaprabhus verkauft sich diese Literatur gut und die Menschen chanten den Hare Krishna Mahamantra mit großer Freude. So wird der Chaitanya-Kult gepredigt. Da der Herr wünschte, dass dieser Kult auf der ganzen Welt gepredigt wird, versucht die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein in demütiger Weise dies zu tun, damit die Vision Sri Chaitanya Mahaprabhus auf der ganzen Welt, vor allem in den westlichen Ländern, in Erfüllung gehen mag. Vers 20. Weil der Herr in vielfacher Weise davon in Anspruch genommen war, in Ostbengalen zu predigen, war seine Frau Lakshmi Devi durch die Trennung von ihrem Gemahl daheim sehr unglücklich. Vers 21. Die Schlange der Trennung biss Lakshmi Devi und ihr Gift verursachte ihren Tod. So verschied sie zur nächsten Welt. Sie ging zurück nach Hause, zurück zu Gott. Erläuterung. In der Bhagavad Gita, in Klammer 8,6, heißt es, dass an was man während seines ganzen Lebens denkt, bestimmt die Qualität der Gedanken zur Zeit des Todes, und so bekommt man nach dem Tod einen entsprechenden Körper. Diesen Grundsatz zufolge ging Lakshmi Devi, die Glücksgöttin aus Vaikuntha, die in ihrer Trennung vom Herrn ständig in Gedanken bei ihm war, ohne Zweifel nach dem Tode zurück nach Hause, nach Vaikuntha Loka. Vers 22. Sri Chaitanya wusste vom Verscheiden Lakshmi Devis, denn er ist die Überseele selbst. Deshalb kehrte er heim, um seine Mutter Saji Devi zu trösten, die über den Tod ihrer Schwiegertochter sehr unglücklich war. Vers 23. Als der Herr heimkehrte und großen Reichtum und viele Anhänger mitbrachte, sprach er zu Saji Devi über transzendentales Wissen, um sie von dem Schmerz zu befreien, an dem sie litt. Erläuterung. In der Bhagavad Gita 2,13 heißt es, so wie die verkörperte Seele fortgesetzt in diesen Körper von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht die Seele in ähnlicher Weise beim Tode in einen anderen Körper ein. Die verwirklichte Seele wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. Solche Verse aus der Bhagavad Gita oder jeder anderen vedischen Schrift geben wertvolle Unterweisungen für den Fall, dass jemand verscheidet. Durch Erörterung solcher Unterweisungen der Bhagavad Gita oder des Srimad Bhagavatam kann ein nüchterner, denkender Mensch ohne Zweifel verstehen, dass die Seele niemals stirbt. Sie wandert von Körper zu Körper. Dies nennt man Seelenwanderung. Eine Seele kommt in der materiellen Welt und schafft körperliche Beziehungen zu einem Vater, einer Mutter, Schwester, Brüder, einer Frau und Kindern. Doch haben all diese Beziehungen mit dem Körper zu tun und nicht mit der Seele. Wie es in der Bhagavad Gita daher heißt, Diras Tatra Na Muyati, wird ein nüchtern denkender Mensch durch solche Erscheinungswandlungen innerhalb der materiellen Welt nicht verwirrt. Solche Unterweisungen nennt man Tattva Kata oder wirkliche Wahrheit. Vers 24. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu aus Ostbengalen zurückgekehrt war, begann er wieder andere auszubilden. Kraft seiner Bildung bezwang er jeden und so war er sehr stolz. Vers 25. Darauf heiratete Sri Chaitanya Vishnupriya die Glücksgöttin und danach bezwang er einen Meister der Gelehrsamkeit namens Keshava Kashmiri. Erläuterung. So wie es in unseren Tagen viele Meister im Sport gibt, so gab es in vergangenen Zeiten viele große Gelehrte in Indien, die Meister der Gelehrsamkeit waren. Ein solcher Meister war Keshava Kashmiri, der aus dem Staat Kaschmir kam. Er bereiste ganz Indien und kam schließlich nach Navadvip, um die großen Gelehrten dort herauszufordern. Unglückseligerweise konnte er jedoch die großen Gelehrten in Navadvip nicht besiegen, da er von dem Knabengelehrten Chaitanya Mahaprabhu geschlagen wurde. Später begriff er, dass Chaitanya Mahaprabhu kein anderer ist als die höchste Persönlichkeit Gottes. Er unterwarf sich ihm deshalb und wurde ein reiner Vaishnava in der Sampradaya Nimbarkas. Er schrieb den Kaustubhya Prabha, einen Kommentar zum Vedanta-Kommentar der Nimbarka Sampradaya, der als Parijata Bhasya bekannt ist. Der Bhakti Ranakara erwähnt Keshava Kashmiri und führt seine Vorgänge in der Schülernachfolge der Nimbarka Sampradaya auf. Erstens Srinivas Acharya, zweitens Vishwa Acharya, drittens Purushottama, viertens Vilasa, fünftens Swarupa, sechstens Madhava, siebtens Balabhadra, achtens Padma, neuntens Syama, zehntens Gopala, elftens Kripa, zwölftens Deva Acharya, dreizehntens Sudarna Bhatta, vierzehntens Padam Madhva, 15. Upendra, 16. Ramachandra, 17. Vamana, 18. Krishna, 19. Padmakara, 20. Shravana, 21. Puri, 22. Madhava, 23. Shyama, 24. Gopala, 25. Balabhadra, 26. Gopinath, 27. Keshava, 28. Gokula und 29. Keshava Kashmiri. Im Bhakti Ratnakara heißt es, dass Keshava Kashmiri ein Lieblingsgeweihter Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, war. Durch ihre Gnade war er ein sehr einflussreicher Gelehrter und er war der größte Meister unter allen Gelehrten in den vier Landesteilen. Deshalb wurde ihm der Titel Digvijayi verliehen, der bedeutet, jemand, der in allen Himmelsrichtungen jeden besiegt hat. Er gehört einer sehr achtbaren Brahmana-Familie aus Kaschmir an. Später gab er auf Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus die Beschäftigung, Meisterschaften zu gewinnen, auf und wurde ein großer Gottgeweihter. Er schloss sich der Nimbarka Sampradaya an, einer der Vaishnava-Gemeinden der vedischen Kultur. Vers 26. Vrindavan Das Thakur hat dies bereits früher ausführlich beschrieben. Das, was klar ist, braucht nicht auf Tugenden und Fehler untersucht zu werden. Vers 27. Indem ich meine Ehrbietungen Srila Vrindavan Das Thakur erweise, werde ich versuchen, den Teil der Untersuchungen des Herrn zu beschreiben, der den Digvijaya sich verdammt fühlen ließ, als er ihn hörte. Vers 28. In einer Vollmondnacht saß der Herr mit seinen vielen Schülern am Ufer der Ganga und erörterte literarische Themen. Vers 29. Zufällig kam auch Keshava Kashmiri Pandit dorthin. Während er der Mutter Ganga Gebete darbrachte, begegnete er Chaitanya Mahaprabhu. Vers 30. Der Herr empfing ihn mit Bewunderung, doch weil Keshava Kashmiri sehr stolz war, sprach er sehr unbesonnen zum Herrn. Vers 31. Ich hörte, dass du ein Grammatikallehrer bist, sagte er, und dass du Nimai Pandit heißt. Die Menschen sprechen mit Bewunderung von deinem Unterricht in Grammatik für Anfänger. Erläuterung. Vormals unterrichteten Sanskritgelehrte zunächst sehr gründlich in Grammatik und diese Methode ist noch heute üblich. Von einem Schüler erwartet man, dass er zu Beginn seines Lebens 12 Jahre lang sorgfältig Grammatik lernte. Dann, wenn man in der Grammatik des Sanskrit Bescheid weiß, hat man Zugang zu allen Shastras. Sri Chaitanya Mahaprabhu war dafür berühmt, Schüler in Grammatik zu unterrichten. Und deshalb sprach Keshava Kashmiri zunächst von seiner Stellung als Grammatiklehrer. Er war auf seinen eigenen literarischen Laufbahn sehr stolz. Seiner Meinung nach stand er weit über den ersten Grammatikalstunden und glaubte daher, die Stellung Nimai Pandits sei in keiner Weise mit der seiner vergleichbar. Vers 32. Ich weiß, dass du den Kalapa Yakarana lehrst. Ich habe gehört, dass deine Schüler in der Wortspielerei dieser Grammatik sehr bewandert sind. Erläuterung. Es gibt viele Grammatikalschulen in Sanskrit, von denen die berühmtesten die Systeme des Panini und der Kalapa und Kaumudi Grammatiken sind. Es gab verschiedene Zweige des grammatikalischen Wissens und von einem Schüler wurde erwartet, dass er alle in 12 Jahren studiert hatte. Chaitanya Mahaprabhu, der als Nimai Pandit berühmt war, lehrte Grammatik und seine Schüler wussten sehr gut über die Wortspielereien komplizierter Grammatik Bescheid. Fast jeder, der im Studium der Grammatik bewandert ist, legt die Shastras auf vielfache Weise aus, indem er die Grundbedeutung der Worte verändert. Ein Grammatikschüler kann manchmal die Bedeutung eines Satzes völlig verändern, indem er mit grammatischen Regeln spielt. Keshava Kashmiri spottete indirekt über Sri Chaitanya Mahaprabhu, indem er andeutete, der Herr gelte zwar als großer Grammatiklehrer, doch er fordere solch grammatikalische Spielerei mit Grundbedeutungen keine große Sachkenntnis. Dies war eine Herausforderung an Sri Chaitanya Mahaprabhu. Weil schon vorher bestimmt war, dass Keshava Kashmiri die Shastras mit Nimai Pandit erörtern sollte, wollte er den Herrn gleich zu Beginn durch dreistes Auftreten täuschen. Der Herr antwortete daher wie folgt. Vers 33. Der Herr sprach: Ja, ich bin als Grammatiklehrer bekannt, doch im Grunde kann ich meinen Schülern kein grammatisches Wissen vermitteln, noch können sie mich verstehen. Erläuterung. Da Keshava Kashmiri ein wenig eingebildet war, steigerte der Herr seinen künstlichen Stolz, indem er sich als untergeordnet hinstellte. Er schmeichelte ihm deshalb wie folgt. Vers 34. Mein lieber Herr, während du ein sehr großer Gelehrter in allen Arten von Schriften bist und dich sehr gut darauf verstehst, Dichtungen zu verfassen, bin ich nur ein Knabe, ein neuer Schüler und nicht mehr. Vers 35. Deshalb möchte ich deine Kunstfertigkeit in der Dichtung hören. Wir können sie vernehmen, wenn du gnädigerweise die Herrlichkeit der Mutter Ganga beschreiben würdest. Vers 36. Als der Brahmana Keshava Kashmiri dies hörte, wurde er noch eingebildeter und innerhalb einer Stunde verfasste er 100 Verse, die die Mutter Ganga beschreiben. Vers 37. Der Herr pries ihn mit den Worten: Herr, es gibt auf der ganzen Welt keinen größeren Poeten als dich. Vers 38. Deine Dichtung ist so schwierig, dass niemand sie verstehen kann, außer dir und Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit. Erläuterung. Mit seiner sarkastischen Antwort minderte Sri Chaitanya Mahaprabhu indirekt den Wert der Dichtung Keshava Kashmiris, indem er sagte: Ja, deine Verse sind so schön, dass niemand außer dir und deiner verehrten Mutter, der Göttin der Gelehrsamkeit, sie verstehen kann. Keshava Kashmiri war ein Lieblingsgeweihter Mutter Saraswatis, der Göttin der Gelehrsamkeit. Doch hatte Chaitanya Mahaprabhu als der Herr der Göttin der Gelehrsamkeit das Recht, von ihren Geweihten sarkastisch zu sprechen. Mit anderen Worten, obwohl Keshava Kashmiri stolz darauf war, in der Gunst der Göttin der Gelehrsamkeit zu stehen, wusste er nicht, dass sie von Chaitanya Mahaprabhu selbst beherrscht wird, weil er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Vers 39. Doch wenn du die Bedeutung eines Verses erklärst, können wir alle es aus deinem eigenen Mund hören und so sehr glücklich sein. Vers 40. Der Digvijayi Keshava Kashmiri fragte, welchen Vers er erklärt haben wollte. Der Herr trug darauf einen der 100 Verse vor, die Keshava Kashmiri verfasst hatte. Vers 41. Die Größe der Mutter Ganga ist immer strahlend. Mutter Ganga kann sich überaus glücklich schätzen, denn sie ging von den Lotusfüßen Sri Vishnus, der Persönlichkeit Gottes, aus. Sie ist die zweite Glücksgöttin und deshalb wird sie von Halbgöttern und Menschen immer verehrt. Mit all ihren herrlichen Eigenschaften blüht sie auf dem Haupt des Shivas. Vers 42. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn bat, die Bedeutung dieses Verses zu erklären, stellte ihm der Meister, der sehr erstaunt war, folgende Frage. Vers 43. Ich trug alle Verse wie der stürmende Wind vor. Wie konntest du auch nur einen dieser Verse vollständig auswendig lernen? Vers 44. Der Herr entgegnete: Durch die Gnade des Herrn mag jemand ein großer Dichter werden, und in ähnlicher Weise mag durch seine Gnade ein anderer ein großer Shrutitada werden, der alles augenblicklich im Gedächtnis behalten kann. Erläuterung. In diesem Zusammenhang ist Shrutitada ein sehr wichtiges Wort. Shruti bedeutet hören und Tada bedeutet jemand, der behalten kann. Früher, ehe das Kali-Yuga begann, war fast jeder, besonders unter den intelligenten Menschen oder Brahmanas, ein Shrutitada. Sobald ein Schüler eine der vedischen Weisheiten von seinem Meister hörte, konnte er sich für immer daran erinnern. Es war nicht notwendig, in Büchern nachzuschlagen, und deshalb gab es in jenen Tagen keine geschriebenen Bücher. Der spirituelle Meister offenbarte die vedischen Hymnen und ihre Erklärungen dem Schüler, der sich dann für immer an sie erinnerte, ohne Bücher hinzuzuziehen. Ein Shrutitada zu werden, das heißt jemand, der sich einfach durch Hören erinnern kann, ist für einen Schüler ein großer Gewinn. In der Bhagavad Gita in Klammer 10,41 sagt der Herr: Wisse, dass alle schönen, glorreichen und mächtigen Schöpfungen nur einem Funken meiner Pracht entspringen. Sobald wir etwas Außergewöhnliches sehen, sollten wir verstehen, dass solch eine außergewöhnliche Manifestation die besondere Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Deshalb entgegnete Sri Chaitanya Mahaprabhu dem Meister Keshava Kashmiri, dass jemand anders, so wie er sehr stolz darauf war, ein Lieblingsgeweihter Mutter Saraswatis zu sein, durch die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes ein Shrutitada werden und sich deshalb an alles Gehörte augenblicklich erinnern könne, wie es bei ihm selbst der Fall sei. Vers 45. Durch die Antwort Sri Chaitanya Mahaprabhus befriedigt, erklärte der Brahmana in Klammer Keshava Kashmiri den zitierten Vers. Darauf sagte der Herr: Erkläre nun gütigerweise die besonderen Eigenschaften und Fehler in diesem Vers. Erläuterung. Nicht nur wählte Sri Chaitanya Mahaprabhu gerade diesen unter den 100 Versen aus und erinnerte sich an ihn, obwohl der Brahmana sie wie ein stürmender Wind vorgetragen hatte, sondern er untersuchte auch seine Eigenschaften und Fehler. Er hörte nicht nur den Vers, sondern untersuchte ihn auch sogleich kritisch. Vers 46. Der Brahmana erwiderte: Es gibt nicht eine Spur von Fehlern in diesem Vers. Vielmehr besitzt er die guten Eigenschaften des Vergleichs und des Stabreims. Erläuterung. In der letzten Zeile dieses Verses, den Sri Chaitanya Mahaprabhu zitierte, wird der Buchstabe Ba mehrere Male wiederholt, wie in den Worten Bhavani, Bhartur, Bhivavati und Adbhuta. Eine solche Wiederholung nennt man Anuprasa oder Stabreim. Die Worte Lakshmir, Iva und Vishnush, Karana, Kamalotapati sind Beispiele für Upama, Alankara. denn sie entfalten bildliche Schönheit. Die Ganga ist Wasser und Lakshmi die Glücksgöttin. Da Wasser und eine Person nicht tatsächlich das gleiche sind, ist der Vergleich bildlich. Vers 47. Der Herr sprach: Mein lieber Herr, ich möchte etwas sagen. Wenn du nicht zornig wirst, kannst du die Fehler in diesem Vers erklären? Vers 48. Es steht außer Zweifel, dass deine Dichtung von großer Erfindungsgabe zeugt, und gewiss hat sie den höchsten Herrn erfreut. Doch werden wir bei einer kritischen Untersuchung sowohl gute Eigenschaften als auch Fehler finden. Vers 49. Der Herr schloss: Lasst uns deshalb diesen Vers sorgfältig untersuchen. Der Dichter erwiderte: Gut, aber der Vers, den du vorgetragen hast, ist vollkommen in Ordnung. Vers 50. Du bist ein gewöhnlicher Grammatikschüler. Was weißt du von literarischen Ausschmückungen? Du kannst diese Dichtung nicht untersuchen, weil du nichts darüber weißt. Erläuterung: Keshava Kashmiri wollte Sri Chaitanya Mahaprabhu zunächst irre machen, indem er sagte, dass der Herr einen Vers voll Metaphern und literarischer Ausschmückungen nicht untersuchen könne, da er auf dem Gebiet des literarischen Stils nicht fortgeschritten sei. Dieser Einwand besitzt in der Tat eine gewisse Grundlage. Solange man kein Mediziner ist, kann man einen Mediziner nicht kritisieren. Und wenn man kein Rechtsanwalt ist, kann man einen Rechtsanwalt nicht kritisieren. Keshava Kashmiri setzte daher zunächst die Stellung des Herrn herab, weil Sri Chaitanya Mahaprabhu in den Augen des Gelehrten nur ein Grammatikschüler war. Wie konnte er es wagen, einen großen Dichter wie ihn zu kritisieren? Sri Chaitanya kritisierte daher den Dichter in ähnlicher Weise. Er sagte, dass er, obwohl er zweifellos auf dem literarischen Gebiet nicht sehr fortgeschritten sei, von anderen gehört habe, wie man Dichtung kritisch untersucht, und als Shruti Thara mit einem umfassenden Gedächtnis wusste er, wie man eine solche Untersuchung vornimmt. Vers 51. Indem er sich sehr demütig gab, sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Weil ich nicht auf der gleichen Stufe stehe wie du, bat ich dich, mich durch eine Erklärung der Fehler und Eigenschaften in deiner Dichtung zu belehren. Vers 52. Gewiss habe ich die Kunst der literarischen Ausschmückungen nicht studiert, doch habe ich von höheren Kreisen darüber gehört, und deshalb kann ich diesen Vers untersuchen und finde in ihm viele Fehler und viele guten Eigenschaften. Erläuterung: Die Aussage Kariyachi Shravana, in Klammer ich habe darüber gehört, ist sehr wichtig, und zwar in dem Sinne, dass Hören wichtiger ist als direktes Studieren oder Wahrnehmen. Wenn man zu hören versteht und aus der richtigen Quelle hört, besitzt man augenblicklich vollkommenes Wissen. Diesen Vorgang nennt man Shrauta Panta oder das Aneignen von Wissen durch Hören von Autoritäten. Alles vedische Wissen beruht auf dem Grundsatz, dass man sich an einen echten spirituellen Meister wendet und von den autoritativen Aussagen der Veden hören muss. Man braucht kein hochpolierter Literaturkenner zu sein, um Wissen zu bekommen. Um vollkommenes Wissen von einer vollkommenen Person zu empfangen, muss man gut hören können. Dies nennt man den herabkommenden Pfad des deduktiven Wissens oder Avaroha Panta. Vers 53. Der Dichter sagte: Nun gut, lasst mich sehen, welche Eigenschaften und Fehler du gefunden hast. Der Herr erwiderte: Lass mich sprechen und höre mir bitte zu, ohne zornig zu werden. Vers 54. Mein lieber Herr, in diesem Vers gibt es 5 Fehler und 5 literarische Ausschmückungen. Ich werde sie nacheinander aufführen. Höre mir gütigerweise zu und fälle dann dein Urteil. Erläuterung: In diesem Vers, der mit Mahatvam Gangayaha beginnt, gibt es 5 literarische Ausschmückungen und 5 Beispiele fehlerhafter Komposition. Es gibt 2 Beispiele des Fehlers, den man Abhimrishta Vidyamsha nennt, und jeweils ein Beispiel der Fehler Viruta Mati, Punarukti und Bhagna Grama. Vimrishta bedeutet sauber und Vidyamsha bedeutet Prädikat. Eine allgemeine Regel im Satzbau lautet: zuerst das Subjekt und dann das Prädikat zu nennen. Zum Beispiel ist nach der Grammatik des Sanskrit der Satz »Dieser Mann ist gelehrt« richtig konstruiert. Doch wenn man sagt »Gelehrt ist dieser Mann«, ist die Satzkonstruktion nicht in Ordnung. Einen solchen Fehler kann man Avimrishta, Vidyemasha, Dosha oder der Fehler einer unsauberen Konstruktion. Das Thema, das der Vers behandelt, ist die Lobpreisung der Ganga und deshalb hätte das Wort Idam in Klammer dies oder das, was bekannt ist, vor statt nach der Lobpreisung gestellt werden müssen. Etwas bereits Bekanntes sollte vor dem Unbekannten stehen, sodass die Bedeutung nicht falsch verstanden wird. Das zweite Beispiel für ein Avimrishta Vidyemamsha Dosha kommt in den Worten Dvitya Shri Lakshmir Iva vor. In dieser Konstruktion ist das Wort Dvitya in Klammer zweites, Vidya oder unbekannt. Das Unbekannte zuerst zu nennen, um das zusammengesetzte Wort Dvitya Shri Lakshmir zu bilden, ist ebenfalls ein Fehler. Die Worte Dvitya Shri Lakshmir Iva sollten die Ganga mit der Glücksgöttin vergleichen. Doch durch diesen Fehler wurde die Bedeutung des zusammengesetzten Wortes verwirrend. Der dritte Fehler ist der des Viruddha Mati oder der widersprüchlichen Auffassung in den Worten Bhavani Bhartuhu. Das Wort Bhavani bezieht sich auf die Frau Bhavas oder Shivas. Weil aber Bhavani bereits als die Frau Shivas bekannt ist, ist es widersprüchlich, das Wort Bharta in Klammer Ehemann hinzuzufügen und so die zusammengesetzte Bedeutung der Ehemann der Frau Shivas zu bilden, denn so scheint es, als habe die Frau Shivas noch einen anderen Ehemann. Der dritte Fehler ist Punar Ukti oder unnötige Wiederholung, die zustande kommt, wenn das Verb Vibhavati in Klammer blüht, das die Konstruktion beendet haben sollte. Weiter durch das unnötige Adjektiv Adbhuta Guna in Klammer mit herrlichen Eigenschaften ausgestattet, näher bestimmt wird. Der fünfte Fehler ist Bhagna Krama, was unterbrochene Reihenfolge bedeutet. In der ersten, dritten und vierten Zeile entsteht durch die Laute Ta, Ra und Ba ein Anuprasa oder Stabreim, während in der zweiten Zeile kein solcher Anuprasa vorhanden ist, was die Reihenfolge unterbricht. Vers 55. In diesem Vers kommt der Fehler Avimrishta Vidyemsha zweimal vor. Und die Fehler Viruddha Mati, Bhagna Gram und Punar Atta kommen je einmal vor. Vers 56. Die Lobpreisung der Ganga, in Klammer Mahatvam Gangayaha, ist das hauptsächliche, aber unbekannte Thema in diesem Vers. Und das bekannte Thema wird durch das Wort Idam angedeutet, das hinter das Unbekannte gestellt wurde. Vers 57. Weil du das bekannte Subjekt ans Ende und das, was unbekannt ist, an den Anfang gestellt hast, ist die Konstruktion fehlerhaft und die Bedeutung der Worte ist zweifelhaft geworden. Vers 58. Ohne zunächst das zu erwähnen, was bekannt ist, soll man nicht etwas Unbekanntes einführen, denn das, was keine solide Grundlage hat, kann niemals und nirgendwo bestehen. Vers 59. In dem Wort Dvitya Shri Lakshmir, in Klammer die zweite mit allen Reichtümern ausgestattete Glücksgöttin, ist die Eigenschaft, eine zweite Lakshmi zu sein, unbekannt. Durch die Bildung dieses zusammengesetzten Wortes wurde die Bedeutung zweitrangig und die ursprünglich beabsichtigte Bedeutung ging verloren. Vers 60. Weil das Wort Dvitya, in Klammer zweite, unbekannt ist, ging durch seine Stellung in diesem zusammengesetzten Wort die beabsichtigte Bedeutung der Gleichheit mit Lakshmi verloren. Vers 61. Nicht nur findet man dort den Fehler Avimrishta Vidyemsha, sondern es gibt dort noch einen anderen Fehler, den ich dir zeigen werde. Höre mir gütigerweise aufmerksam zu. Vers 62. Hier ist ein weiterer schwerer Fehler. Du hast das Wort Bhavani Bhartri zu deiner großen Zufriedenheit benutzt. Doch dies verrät den Fehler des Widerspruchs. Vers 63. Das Wort Bhavani bedeutet die Frau Shivas. Doch wenn wir ihren Gemahl erwähnen, mag man daraus schließen, sie habe noch einen anderen Ehemann. Vers 64. Es ist widersprüchlich zu hören, dass Shivas Frau noch einen anderen Gemahl hat. Der Gebrauch solcher Wörter in Schriftwerken führt zu dem Fehler, den man Viruta Mati Kriti nennt. Vers 65. Wenn jemand sagt, gib dieses Almosen dem Gemahl der Frau des Brahmana in die Hand, geben uns diese widersprüchlichen Worte sogleich zu verstehen, dass die Frau des Brahmana noch einen anderen Ehemann hat. Vers 66. Die durch das Wort Vibhavati in Klammer blüht gemachte Aussage ist vollständig. Eine nähere Bestimmung durch das Adjektiv Adbhuta Guna in Klammer wunderbare Eigenschaften verursacht den Fehler der unnötigen Wiederholung. Vers 67. In drei Zeilen des Verses findet man einen außergewöhnlichen Stabreim, doch in einer Zeile gibt es keinen solchen Stabreim. Diesen Fehler nennt man Abweichung. Vers 68. Obwohl fünf literarische Ausschmückungen diesen Vers verschönern, wurde der gesamte Vers durch diese fünf schweren Fehler verdorben. Vers 69. Wenn es in einem Vers 10 literarische Ausschmückungen und nur einen falschen Ausdruck gibt, wird der ganze Vers wertlos. Vers 70. Einen schönen Körper mag mit Edelsteinen geschmückt sein, doch ein einziger Fleck weißer Lepra macht den ganzen Körper abscheulich. Erläuterung. Der große Weise Bharata Muni, eine Autorität auf dem Gebiet dichterischer Metapher, vertrat in diesem Zusammenhang die folgende Ansicht. Vers 71. So wie ein Körper, auch wenn ihn Schmuckstücke ziehen, schon durch einen einzigen Fleck weißer Leber unglückselig wird, so wird ein ganzes Gedicht trotz Stabreim, Vergleichen und Metaphern durch einen einzigen Fehler wertlos. Vers 72. Höre jetzt bitte die Beschreibung der fünf literarischen Ausschmückungen. Es gibt zwei Ausschmückungen durch Klang und drei Ausschmückungen durch Bedeutung. Vers 73. In drei Zeilen findet man durch Stabreim eine Klangausschmückung und durch die Zusammensetzung der Wörter Shri und Lakshmi kommt es durch eine Spur von Wiederholung zu einer weiteren Ausschmückung. Vers 74. In der ersten Zeile kommt der Buchstabe Ta fünfmal vor und der Aufbau der dritten Zeile wiederholt den Buchstaben Ra fünfmal. Vers 75. In der vierten Zeile kommt der Buchstabe Ba viermal vor. Diese stabreimförmige Anordnung ist ein angenehmer und ausschmückender Gebrauch von Lauten. Vers 76. Obwohl die Worte Shri und Lakshmi die gleiche Bedeutung tragen und deshalb fast überflüssig sind, sind sie nichtsdestoweniger nicht überflüssig. Vers 77. Die Beschreibung Lakshmis als Besitzerin von Shri in Klammer Reichtum vermittelt einen Bedeutungsunterschied mit einer Spur von Wiederholung. Das ist der zweite ausschmückende Gebrauch von Wörtern. Vers 78. Der Gebrauch von Lakshmir Iva in Klammer wie Lakshmi manifestiert die Ausschmückungen durch Bedeutung, die man Upama in Klammer Analogie nennt. Es gibt noch eine weitere Ausschmückung durch Bedeutung, die man Virodha, Abhasya oder widersprüchliche Andeutung nennt. Vers 79. Jeder weiß, dass im Wasser der Ganga Lotusblumen wachsen. Aber zu sagen, die Ganga sei aus einer Lotusblume geboren worden, erscheint äußerst widersprüchlich. Vers 80. Die Existenz der Mutter Ganga beginnt bei den Lotusfüßen des Herrn. Obwohl die Aussage, dass Wasser aus einer Lotusblume kommt, ein Widerspruch ist, ist es in Verbindung mit Sri Vishnu ein großes Wunder. Vers 81. In dieser Geburt der Ganga liegt durch die unbegreifliche Kraft des Herrn kein Widerspruch, obwohl es widersprüchlich erscheint. Erläuterung. Im Mittelpunkt der Vaishnava-Philosophie steht die Anerkennung der unbegreiflichen Kraft Sri Vishnus. Was manchmal von einem materiellen Standpunkt aus betrachtet widersprüchlich erscheint, ist in Verbindung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verständlich. Denn der Herr kann durch seine unbegreiflichen Kräfte widersprüchliche Tätigkeiten ausführen. Moderne Wissenschaftler sind verwirrt. Sie können nicht einmal erklären, wie eine solch ungeheure Menge chemischer Stoffe die Atmosphäre gebildet hat. Wissenschaftler erklären, Wasser sei eine Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff. Doch wenn man sie fragt, wo eine solch große Menge Wasserstoff und Sauerstoff herkam und wie sie sich verband, um die großen Ozeane und Meere zu bilden, können sie keine Antwort geben, denn sie sind Atheisten, die nicht anerkennen werden, dass alles von Leben kommt. Ihre These lautet, dass Leben von Materie kommt. Wo kommen aber all die chemischen Stoffe her? Die Antwort lautet, dass sie durch die unbegreifliche Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes erzeugt werden. Lebewesen sind Teile des höchsten Gottes und aus ihren Körpern kommen viele chemische Substanzen. Zum Beispiel ist der Zitronenbaum ein Lebewesen, das viele Zitronen erzeugt. Und in der Zitrone findet man eine große winzige Menge Zitronensäure. Wenn daher schon ein unbedeutendes Lebewesen, das nur ein Teil des höchsten Herrn ist, eine solch große Menge einer chemischen Substanz erzeugen kann, wie viel Kraft muss es dann erst im Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes geben? Wissenschaftler können keine vollkommene Erklärung dafür geben, wo die chemischen Stoffe der Welt hergestellt werden. Doch kann man dies in vollkommener Weise erklären, wenn man die unbegreifliche Energie des höchsten Herrn anerkennt. Es besteht kein Grund, dieses Argument zu verneinen. Wenn es Kräfte in den Lebewesen gibt, die Muster der Persönlichkeit Gottes sind, wie viel Kraft muss es dann im höchsten Gott selbst geben? In den Veden heißt es, Nityo Nityanam Chetanash Chetanam. Er ist der Hauptewige unter allen Ewigen und das Hauptlebewesen unter allen Lebewesen. In Klammer Katha Upanishad 2.2.13. Unglückseligerweise wird die atheistische Wissenschaft nicht anerkennen, dass Materie von Leben kommt. Die Wissenschaftler beharren auf ihren höchst unlogischen und törichten Theorie, dass Leben von Materie komme, obwohl dies völlig unmöglich ist. Sie können in ihren Laboratorien nicht beweisen, dass Materie Leben erzeugen kann. Jedoch gibt es Tausende und Abertausende von Beispielen, die zeigen, dass Materie von Leben kommt. Deshalb sagt Krishnadas Kaviraj Goswami im Sri Chaitanya Charitamrita, dass kein noch so großer Philosoph oder Wissenschaftler eine These aufstellen kann, um der Macht des Herrn zu widersprechen, sobald man die unbegreifliche Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes anerkennt. Dies wird in dem folgenden Sanskritvers zum Ausdruck gebracht. Vers 82. Jeder weiß, dass Lotusblumen im Wasser wachsen, doch Wasser wächst niemals aus einem Lotus. All diese Widersprüche sind jedoch wunderbarerweise in Krishna möglich. Der große Fluss Gange ist aus seinen Lotusfüßen hervorgewachsen. Vers 83. Die wahre Herrlichkeit der Mutter Gange liegt darin, dass sie aus den Lotusfüßen Sri Vishnus hervorgewachsen ist. Solch eine Hypothese ist eine weitere Ausschmückung, die man Anumana nennt. Vers 84. Ich habe nur die fünf groben Fehler und die fünf literarischen Ausschmückungen dieses Verses erörtert. Doch wenn wir in allen Einzelheiten untersuchen, werden wir unzählige Fehler finden. Vers 85. Du hast dichterisches Vorstellungsvermögen und Erfindungsgabe durch die Gnade deiner verehrenswerten Halbgöttin erlangt. Doch nicht genau überprüfte Dichtung unterliegt gewiss der Kritik. Vers 86. Wohlüberlegte Dichtkunst ist sehr rein und mit Metaphern und Analogien ist sie glänzend. Vers 87. Nachdem der Meisterdichter die Erklärung Sri Chaitanya Mahaprabhus vernommen hatte, konnte er, von Verwunderung ergriffen und seine Klugheit erstarrt, kein Wort hervorbringen. Vers 88. Er wollte etwas sagen, doch konnte er keine Antwort aus seinem Mund hervorbringen. Darauf begann er, diese Verwirrung in seinem Geist zu überdenken. Vers 89. Dieser bloße Knabe hat meine Intelligenz blockiert. Ich kann daher verstehen, dass Mutter Saraswati auf mich zornig geworden ist. Erläuterung. In der Bhagavad Gita in Klammer 15.15 wird klar gesagt, dass alle Intelligenz von der höchsten Persönlichkeit Gottes kommt, die im Herzen eines jeden als Paramatma weilt. Der Paramatma gab dem Pandit die Intelligenz zu verstehen, dass er, weil er auf seine Gelehrsamkeit stolz war und sogar den höchsten Herrn besiegen wollte, durch den Willen des Herrn und mit Hilfe der Mutter Saraswati geschlagen worden war. Man sollte daher auf seine Stellung nicht zu stolz sein. Selbst wenn man ein großer Gelehrter ist, wird man, wenn man sich ein Vergehen gegen die Lotusfüße des Herrn zu Schulden kommen lässt, trotz seiner Gelehrsamkeit nicht fähig sein, die richtigen Worte zu finden. Wir werden in jeder Hinsicht beherrscht. Unsere einzige Pflicht ist es daher, uns immer den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben und nicht fälschlich stolz zu sein. Mutter Saraswati schuf diese Situation, um den Meister Pandit zu begünstigen, damit er sich dem Herrn Chaitanya Mahaprabhu ergeben möge. Vers 90. Die wunderbare Erklärung, die der Knabe gegeben hat, war keinem Menschen möglich. Deshalb muss Mutter Saraswati persönlich durch seinen Mund gesprochen haben. Vers 91. Mit diesen Gedanken sagte der Pandit: Mein lieber Nimai Pandit, bitte höre mir zu, deine Erklärung versetzt mich in Erstaunen. Vers 92. Ich bin überrascht, du bist kein Literaturstudent und besitzt keine lange Erfahrung im Studium der Shastras. Wie ist es dir möglich gewesen, all diese kritischen Punkte zu erklären? Vers 93. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies hörte und erkannte, was im Herzen des Pandit vor sich ging, antwortete er auf humorvolle Weise. Vers 94. Mein lieber Herr, ich weiß nicht, was gute und was schlechte Dichtung ist. Man muss verstehen, dass alles, was ich gesprochen habe, von Mutter Saraswati gesprochen wurde. Vers 95. Als er diese Worte aus dem Munde Sri Chaitanya Mahaprabhus hörte, wurde der Pandit traurig und wunderte sich, warum Mutter Saraswati ihn durch einen kleinen Jungen schlagen wollte. Vers 96. Ich werde der Göttin der Gelehrsamkeit Gebete und Meditation darbringen, schloss der Meister, und sie fragen, warum sie mich durch diesen Knaben so sehr geschmäht hat. Vers 97. Saraswati hatte in der Tat den Meister dazu veranlasst, seinen Vers in unreiner Weise zu verfassen. Als dieser Vers dann später erörtert wurde, verhüllte sie die Intelligenz des Dichters, und so war die Intelligenz des Herrn siegreich. Vers 98. Als der Meisterdichter so geschlagen war, begannen alle Schüler des Herrn, die in der Nähe saßen, laut zu lachen. Sri Chaitanya Mahaprabhu bat sie jedoch, dies nicht zu tun, und dann wandte er sich mit folgenden Worten an den Dichter. Vers 99. Du bist der größte Gelehrte und der beste aller großen Dichter, denn wie sonst konnte solch erlesene Poesie aus deinem Mund kommen? Vers 100. Deine Dichtkunst gleicht dem ständigen Fließen des Wassers der Ganga. Ich kenne niemand auf der Welt, der sich mit dir vergleichen kann. Vers 101. Selbst in den Werken solch großer Dichter wie Bhavabhuti, Jayadeva und Kalidasa gibt es viele Beispiele von Fehlern. Vers 102. Solche Fehler sollten als unwesentlich betrachtet werden. Man sollte nur sehen, wie solche Dichter ihre dichterische Macht entfaltet haben. Erläuterung. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 1.5.11 heißt es: Bei der Erklärung der Herrlichkeit des Herrn mögen unerfahrene Männer Dichtung mit vielen Fehlern verfassen. Doch weil solche Dichtung Lobpreisung des Herrn enthält, lesen große Persönlichkeiten sie, hören sie und chanten sie. Trotz geringfügiger literarischer Schwächen muss man Dichtung mit Bezug auf den Wert ihres Inhalts studieren. Der Vaishnava-Philosophie zufolge ist jedes Schriftwerk, das den Herrn lobpreist, ganz gleich, ob es einwandfrei geschrieben ist oder nicht, erstklassig. Hierbei sind keine anderen Überlegungen notwendig. Zu den dichterischen Werken Bhavabhutis, der auch unter dem Namen Sri Kanta bekannt ist, gehört Malati Madhava, Uttara Charita, Vira Charita und viele andere ähnliche Schauspiele in Sanskrit. Dieser große Dichter wurde während der Zeit Bhojaracharyas als der Sohn eines Brahmana namens Nilakanta geboren. Kalidasa lebte während der Zeit Maharaj Vikramadityas und er wurde der Staatsdichter. Er verfasste um die 30 oder 40 Theaterstücke in Sanskrit, wie zum Beispiel Kumarasambhava, Abhijanaka Nana, Shakuntala und Meghaduta. Sein Schauspiel Raghu Vamsha ist besonders berühmt. Jayadeva haben wir bereits im 13. Kapitel des Adi Lila beschrieben. Vers 103. Ich bin nicht einmal geeignet, dein Schüler zu sein. Nimm daher gütigerweise irgendwelche kindischen Unverschämtheiten, die ich gezeigt habe, haben mag, nicht ernst. Vers 104. Bitte kehre heim, morgen mögen wir uns wieder treffen, auf dass es mir vergönnt sei, Erörterungen der Shastras aus deinem Mund zu vernehmen. Vers 105. So kehrten sowohl der Dichter als auch Chaitanya Mahaprabhu heim, und in der Nacht verehrte der Dichter Mutter Saraswati. Vers 106. In einem Traum gab ihm die Göttin über die Stellung des Herrn Auskunft, und der Meisterdichter konnte verstehen, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu die höchste Persönlichkeit Gottes selbst ist. Vers 107. Am nächsten Morgen kam der Dichter zu Sri Chaitanya Mahaprabhu und ergab sich seinen Lotusfüßen. Der Herr segnet ihn mit seiner Barmherzigkeit und zerschnitt seine Fesseln an materielle Anhaftung. Erläuterung. Der gleiche Vorgang, für den Sri Krishna in seinen Lehren der Bhagavad Gita, wie sie ist, eintrat, ergib dich unter allen Umständen mir, wurde von Sri Chaitanya Mahaprabhu befürwortet. Der Meister ergab sich dem Herrn und der Herr segnete ihn. Wer die Gunst des Herrn erlangt, ist von materieller Bindung befreit, wie es in der Bhagavad Gita in Klammer 4.9 bestätigt wird. Vers 108. Der Meisterdichter war zweifellos sehr vom Glück begünstigt. Sein Leben war Kraft seiner weitreichenden Bildung und großen Gelehrsamkeit erfolgreich, und so erreichte er den Schutz der Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus. Erläuterung. Sri Narottam Das Thakur sang, dass die beste Qualifikation bei den Lotusfüßen Sri Chaitanyas Zuflucht zu suchen darin bestehe, der Gefallenste zu sein, denn der Herr kam besonders deshalb, um die gefallenen Seelen zu befreien. In der heutigen Zeit gibt es sehr wenige Gelehrte. Fast jeder ist ein gefallener Fleischesser, Trunkenbold, Frauenheld oder Spieler. Solche Menschen werden niemals als große Gelehrte angesehen, selbst wenn sie sich als solche ausgeben. Weil diese sogenannten Gelehrten oberflächlich sehen, dass Chaitanya Mahaprabhu mit den gefallenen Seelen Umgang hat, glauben sie, er sei für die niedere Klasse der Menschen bestimmt. Aber sie selbst bräuchten ihn nicht. Deshalb schließen sich solche Gelehrten der Bewegung für Krishna-Bewusstsein nicht an. Durch falsche Gelehrsamkeit, eingebildet zu sein, macht einen daher untauglich, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein anzuerkennen. Doch hier ist ein besonderes Beispiel, denn obwohl der Meisterdichter ein sehr großer Gelehrter war, segnete der Herr ihn aufgrund seiner demütigen Unterwürfigkeit. Vers 109. Srila Vrindavan Das Thakur hat all diese Begebenheiten ausführlich geschildert. Ich habe nur die besonderen Vorfälle erwähnt, die er nicht beschrieben hat. Vers 110. Die nektargleichen Tropfen der Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus können die Sinne eines jeden, der sie hört, befriedigen. Vers 111. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishnadas den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit endet die Erläuterung Bhaktivedantas zum 16. Kapitel im Adi Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Spiele des Herrn in seiner Kindheit und Jugend beschreibt.